Willkommen zu meinem Vortrag. Was ich euch heute vorstellen möchte, ist ein bisschen ein Thema, wo ich irgendwie reingetropft bin. Und zwar ist es Binär-File-Decoding, und zwar von File-Formaten. Und worüber ich reden werde, ist ein proprietäres Device, das von der Firma, von einem Startup in Norwegen hergestellt wird. Und ich nur als Vorweg, also das für mich ist das ein Hobbyprojekt. Die Firma selber, mit der bin ich nicht affiliated und die hat auch Markenrechte drauf, also die Marke Remarkable zum Beispiel ist geschützt in ein paar Ländern. Okay, worüber geht's? Also ich rede über ein sogenanntes E-Ink-Device. E-Ink kennt ihr vielleicht so von Amazon Kindle oder irgendwelchen ähnlichen Devices, die können PDFs anzeigen, die können Bilder anzeigen und das sieht halt relativ gestochen scharf aus und lässt sich sehr gut lesen. Und zum Beispiel hier mit meiner eigenen Hand gemalt, so sieht ein Tablet aus. Im Original hat es diese Größe. Und ansonsten ist das so weit, dass man ein ganz gewöhnliches E-Ink-Tablet, drin ist ein ARM V7 verbaut, Wacom-Display drin, kann man auch sich selber kaufen, also die gibt es auch einzeln, die Zutaten zu kaufen, allerdings nicht das Device integriert natürlich. Auf dem Gerät läuft ein Linux und alles, was drauf läuft, ist in Qt geschrieben, Qt. Das Interessante an dem E-Ink-Tablet ist, dass man drauf schreiben kann und drauf schreiben, was die als Ziel sich gesetzt haben, ist eine extrem geringe Latenz beim Schreiben. Also das soll sich wirklich anfühlen, wie auf Papier zu schreiben. Deswegen gibt es zum Beispiel keine Glasoberfläche, sondern das ist eine raue Oberfläche, dass man so ein bisschen wie bei einem Bleistift das Gefühl hat, dass Widerstand gibt. Und es wird auch sofort übersetzt. Das ist sozusagen die Stärke von dem Device und das fand ich ganz interessant, weil ich in meinem sonstigen Leben relativ viel auf Papier schreibe und dann relativ große Laborbücher rumschleppe. Also das kam raus, so ich glaube letztes Jahr war das, Mitte letzten Jahres. Und ich hatte mir das Produkt angeguckt und ich fand es erstmal ganz interessant, dass bevor das Produkt rauskam, konnte man ein GitHub-Repo dazu finden oder eine GitHub-Organisation. Und das war erstmal ein ganz gutes Zeichen, also man konnte schon sehen, da läuft ein Linux drauf, da ist auch relativ viel GPL-Software drauf und die findet man natürlich dann nochmal wieder, weil die irgendwo publiziert werden muss, das ist eine Forderung von GPL, wenn man das distributed. Und wenn man noch ein bisschen weiter gekramt hat, hat man herausgefunden, dass der CTO, also der Chief Technological Engineer von der Firma, eigentlich für 4 Jahre auch ein sehr aktiver KDE-Developer ist und das hat er eigentlich fand ich relativ vielversprechend für so ein Device. Also habe ich mir gedacht, okay, kaufe ich mir das mal und das Erste, was ich gemacht habe, als ich das Gerät bekommen hatte, ist erstmal SSH-Zugang ausprobiert. Und stellt sich raus, das ist wirklich wie versprochen, man hat da einfach Root-Zugang drauf. Und darauf läuft ein Linux, auf dem Linux läuft ein Systemd, das Systemd startet ein paar Prozesse, unter anderem die Qt-Application, die nichts anderes macht, als Input abzufangen, damit man drauf schreiben kann und dann wieder darzustellen. Und okay, das ist cool, aber gleichzeitig, wenn man den Zugang hat, kann man natürlich sein Gerät auch modifizieren. Also habe ich zum Beispiel rumgeguckt und man kann zum Beispiel Modifikationen machen, wie sehen die Splash-Screens aus zum Beispiel, ne? So einfache Änderungen, kann das personalisieren sich. Oder man könnte, es gibt so Templates für Pages, ob man zum Beispiel irgendwie To-Do-Listen abarbeitet oder irgendwie ein Tagebuch drin führen möchte oder was auch immer, kann man sich natürlich Templates hinzufügen, die irgendwie vielleicht gefehlt haben am Anfang oder jetzt immer noch. Auch zum Beispiel kann man Wi-Fi-Setups ändern. Also zum Beispiel könnte man sich EDEROM einrichten, was meistens ein bisschen schwieriger einzurichten ist. Das kann man dann schnell mal in einem Textfile einstellen. Ist halt ein ganz normales Linux. Und man kann, und das haben Leute gemacht, auch eigene Qt-Apps drauflaufen lassen. Die SDK zum Beispiel gibt es zum Download. Und da kann man sich einfach selbst was compilen, die Standard-Systemd-Applications killen und sein eigenes Zeug ausführen. Das ist natürlich alles nicht im Sinn des Herstellers, aber wenn es dein eigenes Gerät ist, kannst du das natürlich machen. Ein großes Problem, was aber drin war, zum Beispiel bei Qt-Apps ist, dass diese tolle Möglichkeit, dass sie schnelles Feedback gibt, das Device, war am Anfang nicht so leicht gegeben und ich gehe am Ende mal darauf ein, was die Leute da bisher jetzt rausgefunden haben. Was für mich aber relevant war, war was ganz anderes und zwar war es mir relativ wichtig, dass wenn ich auf dem Device schreibe, was quasi, na ich meine, auf Papier schreiben ist irgendwie so eine Erfahrung, man tut direkt sein Gehirn dampfen, ja, das ist relativ wertvoll, was man in dem Moment macht, wenn man nicht irgendwie sein Gehirn sich direkt auslesen lassen will. Und das Problem war, das File selber, es benutzt zwar Open-Source-Software, aber die Erweiterungen, die dazukommen und die damit nicht direkt verknüpft sind, sind natürlich nicht dokumentiert. Ja, warum sollten die auch dokumentieren? Und da gibt es zum Beispiel ein proprietäres Binary-Format da drin. .lines heißen die Files und die nehmen eben genau das auf, was man gerade gemalt hat. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Ein anderes Problem war, ganz am Anfang vor allem, der PDF-Export ist jetzt immer noch ein bisschen bloated, also die Dateien werden riesig beim Export und auch ein bisschen broken. Das ist natürlich auch blöd und irgendwie, wenn man sich das vorstellt, was ist denn, wenn es den Hersteller in einem halben Jahr nicht mehr gibt, will ich vielleicht doch noch meine Daten rausbekommen. Also das ist schon ja, wesentlich. Und unter Linux und Android war am Anfang der Import-Export mit einer App komplett gebroken und deswegen, das fand ich auch nicht so klasse und die einzige Sync ging dann irgendwie über den Cloud-Service. Und ja, das ist halt dann auch den hier Cloud-Service und das ist irgendwie cooler, wenn man die Dateien selber rausziehen kann. Und außerdem, wenn man so ein File-Format versteht, was eben direkt die Pinselstriche von einem abnimmt, dann könnte man damit ja auch ganz andere Applikationen machen. Also man könnte zum Beispiel Texterkennung drüber laufen lassen und sich seine Handschrift, das wird mit meiner nicht funktionieren, aber vielleicht mit eurer, könnte man zum Beispiel deinen Text umwandeln lassen. Man könnte natürlich auch Animationen irgendwie ausführen. Man könnte sich auch neue Stifte ausdenken, ja, die andere Linien malen. Achso, die diese tollen Grafiken, die habe ich schon in deiner Hand gemalt. Also, das könnte man toller machen. Man könnte es auch in Inkscape importieren, weil im Grunde genommen ist das ja ein Vektorformat, na, wenn man Linien drauf zeichnet. Und das Allerwichtigste an meiner Stelle ist allerdings, dass man halt Selbstkontrolle über seine Daten in dem Moment gewinnen kann und halt dann einfach einen Stecker zieht. Also was machen wir? Wir versuchen es zu dekodieren. Wir nehmen die Binärdatei und poppen die in einen Hexeditor. Und ja, das habe ich davor schon mal gemacht, da wusste ich genauso viel wie in dem Moment. Nicht viel. Was man erkennen kann hier, ist, dass hier irgendwie Charakter drin sind. Der Anfang von einem leeren Pfeil, auf dem noch nichts gezeichnet wurde, sah so aus. Und da dachte ich mir, okay, jetzt versuche ich mal, den kleinstmöglichen Punkt, den ich malen kann, im Device zu erzeugen. Und guck mal, was sich ändern wird. Und dann kam dieser Blob dazu. Und ja, gut, hier vorne, ich kann mir vorstellen, dass hier vorne irgendwo Seitenanzahl vielleicht drinsteht und vielleicht Anzahl der Punkte, aber das war irgendwie nicht so richtig klar. Und dann mache ich mal noch einen einzigen kleinen kurzen Punkt drauf und dann kam der Blob dazu. Gut, da vorne scheint irgendwo die Anzahl der Punkte drin zu stehen, das ist schon mal gut, weil da war eine 1 und jetzt eine 2 und da vorne 0. Aber sowohl sind die Blobs nicht gleich lang, als wenn ich das auch mehrmals hintereinander gemacht habe, waren die unterschiedlich in Länge, auch in einem einzelnen Punkt sozusagen, was ich dachte, was ein Punkt ist. Und hatte schon so ein bisschen die Vermutung, es könnte sein, dass ich halt vielleicht gar nicht hinbekomme, einen einzelnen Punkt zu malen, weil die Abtastrate vielleicht zu hoch ist. Vielleicht male ich halt immer 3 oder 4 Punkte und das hat sich dann später auch bewahrheitet. Aber wie auch immer, das, ja, eine große Angst, die natürlich auch noch drin sein könnte, ist, dass es irgendwie Kompression gibt an der Stelle. Kompression kann man aber, also zum Beispiel könnte man ja das Ganze nochmal durch Clip laufen lassen. Allerdings, wenn es komprimiert wäre zwischen verschiedenen Punkten, dann müsste sich auch der Anfang ändern, wenn ich was hinzufüge. Das war schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass das nicht ist. Aber man muss jetzt irgendwie systematisch herangehen. Und da kann man mal einen Schritt zurückgehen, C zum Beispiel sich angucken. Wie würde man denn, wenn man Binärformat schreiben will, was wäre denn die aller einfachste Art und Weise, das rauszuschreiben, ohne groß nachzudenken? Und da können wir mal auf C, auf POD, also Plain Old Data Layouts gehen. Das ist im Grunde genommen eine Klasse, die nichts anderes hat als Member. Und zum Beispiel hier haben wir eine Autoklasse und die enthält halt so Member wie Anzahl der Reifen oder wie viel Benzin habe ich noch in meinem Tank oder wie schnell fährt das Auto gerade. Und das ist standardisiert, sowohl in C, also C++, wie sowas abgelegt werden würde. Also das UINT zum Beispiel könnte jetzt auf einer Plattform, ist ja bloß eine Plattform, das Device könnte zum Beispiel eine Länge 4 in der Regel, ein Double hätte vielleicht 8 Bytes Länge und Float dann wieder 4. Das ist ein schlechtes Layout hier, also, ne? Alignment wird jetzt schwer, aber das ist egal. Also wenn man das so ablegen würde, könnte man ja zum Beispiel Seitenzahl, darunter dann irgendwie Ebenen und was für Features es hat, Linien und Punkte irgendwie anordnen. Und da habe ich mir ein systematisches Schema kurz rausgekramt oder überlegt, wie man das abtesten könnte. Also ich habe mir so eine kleine Matrix gemacht, ich habe also einfach das File binär gelesen und gebe mir dann die Werte, wie folgt das Matrix aus. Ich gebe mir in der Spalte aus, wie wäre denn die Repräsentation, wenn ich, was auch immer ich gerade als binär Blob kriege in den nächsten Bytes, das mal interpretiere als Character, als kurz, als short, als integer, als long und so weiter und so fort. Und in die Zeilen habe ich mir reingeschrieben, was ist denn, wenn ich jetzt mal so und so viel Byte überspringen würde, also ein Character zum Beispiel, wie wird es denn danach aussehen? Und damit kann man dann relativ systematisch nämlich durchgehen und raten, was für ein Wert eventuell oder was für ein Datentyp verwendet wurde. Und das habe ich mal hier probiert. Also so sieht dann so eine Tabelle aus. Wir gehen von oben nach unten durch, Offset 0. Hier wäre eine Repräsentation, und das ist das Schöne, das ist nämlich nicht immer eindeutig. Wenn das ein Int wäre, ein ganz normales, dann wäre das eine 4, aber da es auch im Wertebereich von Int 4 oder in 8 oder in 16 liegt, was Shorts sind, könnte es auch das sein. Aber nehmen wir jetzt mal an, es ist ein IN32, dann müsste ich den nächsten Wert valid auslesen, hier wo die Einsen stehen. Ja, weil die Länge sind 4 Byte an der Stelle. Okay, wenn ich das mache, das sieht doch relativ sinnvoll aus. Das Zeug zwischendrin ist ein bisschen groß, float, sieht auch nicht so richtig aus, als wäre hier 10 hoch minus 38 sinnvoll. Gehen wir hier weiter. Hier wäre auch wieder sinnvoll, die nächsten 4 zu überspringen, wahrscheinlich nochmal ein Int. Hier, keine Ahnung, werden wir später rausfinden, wird wahrscheinlich auch irgendeine Zahl sein, vielleicht ist es einfach nur gerade 0. Und die nächste sinnvolle Zahl ist hier unten, scheinbar sind hier Integers nicht sinnvoll, könnte eine Float sein. 10 hoch 3, das sieht irgendwie, das sieht am realistischsten aus im Gegensatz zu den anderen dort. Und wenn man das macht, dann kann man sich so eine Liste runterschreiben und natürlich immer von minimalem Input zum komplexeren gehen. Also man fängt einfach an und macht dann mehr Punkte drauf und so weiter und so fort und guckt, was sich wiederholt. Und da findet man halt raus, dass es int, float, int und noch ein paar floats rauskommen. Und dann wiederholt sich das Schema auf einmal. Und das kann man versuchen, ein bisschen einzurücken und gucken, wo die Wiederholungen sind. Ich tue es bloß mal bis zur ersten Wiederholung anzeigen. Und dann kann man versuchen, immer weiter auf seinem Input was ändert, rauszufinden, was sich ändert. Und dann kann man es identifizieren. Also wir hatten zuerst plus ints. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine neue Page anlege, rausschreibe und nochmal teste, hat sich irgendwie erste Int geändert, war die Number of Pages. Das macht man systematisch weiter über Layer, das sind sozusagen mehrere Ebenen in einer Page, über gesammelte Linien. Eine Linie hat dann die Eigenschaft Brush und entspricht aus so und so vielen Punkten. Und tatsächlich hat das hier geklappt, das war ganz lustig. Und das ist dann tatsächlich so einfach. Und ja, wenn man das dann hat, kann man natürlich durchgehen und versuchen, auch noch ein paar magische Konstanten rauszufinden. Über Magie reden wir später nochmal. Magische Konstanten zum Beispiel wären für Farbe, ja, das Device unterstützt Brushes und 3 Farben. Gut, kriegt man raus. Dann kann man rausfinden, welche Konstanten werden benutzt für die verschiedenen Stifte. Ja, indem man einfach immer wieder das gleiche kleine Pfeil anfängt und einfach einen anderen Stift nimmt, findet man raus, ist einmal eine 2 drin, eine 3, haben schon die ganzen Enums decoded. Liniendicke und Druckstärke zum Beispiel. Das ist hier unten links gezeigt, gehen da drauf ein und so kann man die Wertebereiche sich angucken. Natürlich könnte man das auch alles immer dann in Flow, Double oder irgendwas anderem interpretieren, aber das, was am sinnvollsten aussieht, und das war in dem Fall alles 4 Byte Ins und Floats an der Stelle. Also doch relativ einfach. Dann gab es noch ein ganz interessantes Attribut, das ist immer drinne und das ist die Rotation des Stiftes. Die ist ganz lustig im lustigen Koordinatensystem angegeben, lebt an die Rotation entlang zur Y-Achse, von der Y-Achse zur X-Achse und von der Y-Achse zur Z-Achse. Wo habe ich es hier nummeriert? Ja, kommt so circa hin. Genau, die müsste man sich dann nochmal übersetzen über ein Polarkoordinatensystem, wenn man das irgendwie einfach nur als Drehung haben möchte. Das ist der erste Punkt und dann war das decoded. Und jetzt weiß man das, das ist natürlich cool, aber jetzt wird es erst spannend. Weil in dem Moment, wo man das weiß, könnte man ja was Sinnvolles damit machen. Zum Beispiel könnte man, wenn man unter Mac, Linux, Unix-artigen Systemen Binärdateien öffnet, und dann werden die erkannt über sogenannte File-Magics. Oder auch Textdateien werden darüber erkannt. Und was ist das? Die Magic ist der Anfang eines Files, was da drin stand. Und da stand ja am Anfang dieses Remarkable Lines Format als Character drin. So, das weiß natürlich mein Betriebssystem noch nicht. In dem Moment, wo jetzt am Anfang, wo ich mal im Linux bin, sage ich File Lines Binärdatei und das sagt mir, ja, das ist ein Datenfile, kenne ich nicht. Was ich aber gerne hätte, ist zum Beispiel, dass das mir sagt, hey, das ist ein Remarkable Tablet File, hat die in die Auflösung und 4 Pages. Das kann man tatsächlich relativ leicht lösen. Und zwar kann man sich ein sogenanntes .magic-File dafür schreiben. Und das Magic-File nimmt genau das an. Also ich habe hier einfach reingeschrieben, wenn ein File anfängt mit Remarkable Line starts with bla bla bla, vorne sind die Byte-Offsets, dann möchte ich, dass das als Remarkable File erkannt wird. Und das hat sogar noch so viel Funktionalität, dass man in dem Moment sogar noch Variablen anlegen kann und sagen kann, okay, die so und so vielte Byte-Offset, da drinnen steht eine Long und das gibt mir die Anzahl der, oder was auch immer hier, das war äquivalent, das gibt mir die Anzahl der Pages, die da drin stehen. Und in dem Moment hat man dann diese Erkennung. Das ist alles. Das ist natürlich doof, wenn ich das jetzt in meinen Home reinlege, so ein .magic-File und diesen Inhalt eintrage. Deswegen habe ich nach dem 90er-Jahre-File-Projekt gegoogelt und CSV-Versionsverwaltung gefunden und auch einen E-Mail-Kontakt, der noch funktioniert hat, und habe das an die Upstream-Maintainer geschickt. Und der so, was ist denn dein Problem? Wir sind auf GitHub. Und ich so, ah ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall hat er mich, das für uns dann committed. Und das wäre alles so richtig cool, weil dann hätte man es jetzt schon als Update bekommen, wenn es nicht einen Tag nach dem letzten Release gewesen wäre. Und deswegen müsste es im nächsten File-Release auf brandneuen Linuxen auch dann eintreffen. Genau, und von da an denke ich über Jahrhunderte in Unix-Systemen als Kommentar vergammeln. Okay, das ist natürlich cool, aber sehr einfach. Viel cooler wäre es doch, wenn man jetzt eine richtige API hätte, um irgendwas Produktives mit dem System zu machen. Und was wir da gemacht haben, oder was ich da gemacht habe an der Stelle, ist einfach ein C++-API geschrieben. Und mit der kann ich das jetzt öffnen und durchiterieren und fancy Sachen machen. Zum Beispiel, wenn das Original Rendering war, könnte ich ja ein PNG-Rendering bauen, was so eine Schreibfeder emuliert. Ja, dass alles, was ich male, so ein bisschen schön schräg und fancy aussieht. Die Schreibfeder ist natürlich langweilig. Cool wäre so eine gesplittete Schreibfeder, die irgendwie alles doppelt malt, wenn ich es einmal male. Ja, das kann man einfach dann implementieren. Ne? Macht seine For Loop und schreibt das mit irgendeinem PNG-Library wieder raus. Man kann natürlich auch bessere Sachen machen. Ja? Wenn ich ein schwarz-weiß Tablet habe, will ich natürlich die Sachen dann farbig rausrendern, ist logisch. Also nehme ich einfach den Abstand zwischen zwei Punkten und rechne mir einfach über irgendeine Abbildungsfunktion dann aus, wie könnte ich einen Color-Code draus machen in RGB. Geht auch, kann man machen. Der letzte Schritt, und das ist das, was ich gerade noch so Work in Process habe, ist den Weg wieder rückwärts zu gehen. Also ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne rausfinden, wie der Original-Renderer funktioniert. Und dafür, wenn ich jetzt eine File-API habe, geht das natürlich auch wieder genauso straightforward. Ich schreibe jetzt von meiner File-API zurück und erzeuge Files und gucke mir, wie die auf dem Gerät gerendert werden an. Und ja, wenn man das systematisch macht, sollte man den Renderer rausfinden. Das ist zum Beispiel so ein Prototyp-File, was ich einfach jetzt immer noch For Loop erzeugt habe und die verschiedenen Striche erzeugt habe. Es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, wie ich dachte, das rauszufinden. Also das ist so, ja, Work in Process heißt, also ich denke, ich werde das nächste Mal vor dem Kongress dann Zeit haben, daran zu arbeiten. Aber was lustig ist, wenn man zum Beispiel mal durch die Brushes durchiteriert und mal über den gültigen Wertebereich hinausgeht, dann findet man zum Beispiel, dass zum Beispiel der Brush hier unten, der fünfte von unten, der ist eigentlich, den gibt es gar nicht in der GUI. Der wird eigentlich genommen, wenn man Selektionen macht. Und da kann man ja theoretisch noch viel mehr lustige Sachen damit machen. Also ja, man findet ein paar Funktionalitäten raus, die wahrscheinlich später waren oder es nicht ins Release geschafft haben und kann die nutzen. Ja, und das ist genau jetzt der Weg zurück, sozusagen Original-Files, wie die normal gerendert wurden, auch wieder selber erzeugen zu können. Ansonsten kann man halt auch einen eigenen Renderer einfach schreiben, wenn man nicht Pixel für Pixel genau das gleiche Ergebnis haben möchte am Ende. So, Zwischenergebnis. Die Sachen habe ich effektiv alle vorletzten Kongress, Weihnachten, ich glaube in anderthalb Nächten gehackt. Auf GitHub habe ich das dann gestellt. Das Projekt heißt Lines Are Beautiful, ist in C++ geschrieben, nicht mein bestes C++-Projekt, aber es tut's. Und relativ wichtig ist, auch alle Erkenntnisse dazu verbloggt. Dann stand das so. Also egal wie schlecht ein Projekt ist, es stellt sich dann raus, es macht Sinn, von Anfang an einen guten Installer dazu zu schreiben, was ich gemacht habe. Aber dann war ein halbes Jahr erstmal nichts. Es hat irgendwie so Stars akkumuliert, das fand ich ganz nett. Aber sonst erstmal nichts. Und dann jetzt vor ein paar Monaten kommt man auch einmal zu dem Punkt, dass man sagt, hey, es gibt Leute, die benutzen das tatsächlich auch. Und da hatte ich zum Beispiel in dem Moment das erste Pull-Request offen gehabt, wo jemand gesagt hat, ja, ich habe deinen PNG-Renderer gesehen, das ist schön und gut, aber hier ist ein SVG-Renderer. Ja, gut, Merch. Nee, tatsächlich, also das ist großartig. Es gibt dann Leute, die benutzen das, passen es für ihre Sachen an. Und das ist so circa die Halbwertszeit, die ich auch in anderen Open-Source-Projekten, die ich betreue, mitbekomme, dass es in der Regel ja, eine Größenordnung Stars braucht, bis der erste Contributor kommt. Und es funktioniert. Aktuell, die nächsten Pull-Requests, die wir offen haben, ist so ein Äquivalent. Also wir haben damit Tools geschrieben, ne, sowas wie Lines to PNG habe ich geschrieben, er hat Lines to SVG geschrieben. Aktuell schreiben wir jetzt noch so ein PDF-TK-Äquivalent. PDF-TK ist ein Tool, mit dem man PDF-Seiten umsortieren kann. Das wollen wir in dem Binärformat auch haben. Und ansonsten halt der Renderer ist noch, oder noch der exakte Renderer ist noch so ein Projekt, das wir machen. Genau, das ist soweit erstmal zu dem Projekt. Spannend ist die Open-Source-Community, die sich da drum entwickelt hat. Und da ist insbesondere, also jetzt weg vom File-Format, das haben wir jetzt abgehakt, insbesondere der Account hier ist sehr interessant, der hat eine Rust-Library geschrieben, die sich speziell darum kümmert, wie kann man denn, wenn ich zum Beispiel jetzt eine App draufschreiben will, dafür sorgen, dass die genau den gleichen schnellen Frame-Buffer benutzen kann, der Pixel für Pixel refreshen kann. Und das hat der Account gemacht und hier zum Beispiel läuft jetzt eine Rust-Application drauf mit einer Rust-GUI und das funktioniert genauso schnell wie im Original. Und da hat er sich einfach die mitgelieferte Library angeguckt, hat da ein bisschen die APIs raussortiert und geguckt und hat ansonsten unterliegend tatsächlich gleich auf dem Device rumgeschrieben. Großartig. Also das kann man benutzen und darauf könnte man jetzt wieder vollkommen andere Applikationen machen. Auch was sich Leute angeguckt haben, was komplett dokumentiert ist mittlerweile, ist die Cloud API. Das ist die Sync API zu der Cloud, auf denen die Daten synken. Dafür gibt es PHP und Go-Implementierungen. Und ansonsten gibt es noch eine Community, die heißt Rehackable. Das ist also der GitHub-Account Rehackable. Da sind mehrere Accounts drin, relativ viele Tools. Die haben auch einen SVG-Konverter drin. Und ja, also verschiedene nette Sachen, um sich sein Device irgendwie anzupassen. Ansonsten unter GitHub gibt es seit einem Jahr oder so das Feature, sogenannte Hashtags an seine Projekte hinzuzufügen. Der Hashtag, nach dem ihr suchen müsst, ist Remarkable Tablet. That's it. Die Remarkable Community hat auch eine sehr schöne Liste, die kuratiert ist, zu guten Projekten. Ja, also wenn man die schon mal ein bisschen sortiert haben möchte und ich selber raussuchen möchte, da kann man auch sehr gut weiterfinden und es gibt relativ viel Dokumentation zugehörig zu denen, das in einem Remarkable Wiki. Auf Reddit ist eine sehr aktive Community und es gibt auch eine Discord Chatroom, in dem tatsächlich auch die Originalentwickler sich immer mal rumtreiben und ja, wo nützliche Hinweise abfallen. Und ja, damit würde ich dann schließen und würde mich über eure Fragen freuen. Ja, hier vorne ist, habt ihr ein Mikrofon? Sonst, ich kann die Frage wiederholen.
Mann, ja. Test, 1, 2. Ja.
Ja, zum Schluss hast du es gerade noch gesagt, die eigentlichen Entwickler, ich wollte mal wissen, hast du die mal irgendwie versucht zu kontaktieren, bevor du angefangen hast, das selber zu hacken? Und also die wissen das ja bestimmt, dass es ja jetzt so viele Sachen gibt. Du sagtest ja, die sind vielleicht sogar so ein bisschen, ich sag mal, Open-Source-affin, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Warum ist das nicht schon von vornherein frei, dieses Format? Und warum stellen die das nicht selber irgendwo hin? Warum muss man das erst alles hacken? Oder finden die das überhaupt cool, dass ihr das macht? Oder?
Sehr gute Frage. Also, was heißt cool? Ja, okay, fangen wir mal vorher an. Ich habe die schon, bevor das Device überhaupt released war, habe ich schon mit denen Kontakt aufgenommen und hatte die gefragt. Und die sind halt ein Startup, waren damals halt eine Handvoll Leute, davon vielleicht 3 Programmierer, wenn es hochkommt. Und denen ihre Sorge war folgendes, so ein Device herzustellen mit so einer richtig kurzen Response-Zeit ist so ein bisschen ein heiliger Gral der E-Ink-Industrie schon lange gewesen. Das heißt, Sony und Konsorten oder Panasonic sind extrem scharf drauf, das so schnell wie möglich als eigene Produkte rauszukriegen. Und deswegen war denen ihr Argument, ihr kriegt das eh disassembled und die kriegen es auch disassembled, aber wir wollen zumindest die paar Monate am Anfang noch Vorsprung haben. Und deswegen werden wir all das, was wir open sourcen müssen, open sourcen, aber die anderen Sachen müsst ihr selber finden. Ich kann das Argument ein bisschen verstehen, würde es aber sagen, das kann man dann noch irgendwann mal überarbeiten, nach einem Jahr oder sowas, nachdem die Konkurrenten das tatsächlich gemacht haben. Aber die sind dem nicht entgegeneingestellt, also im Gegenteil, man kann auch tatsächlich gucken, dass die, wie gesagt, im Chat teilweise, ich habe von Leuten gehört, die Unterstützung bekommen haben, ich an der Stelle jetzt nicht, wollte das so ein bisschen als Herausforderung probieren, aber die unterstützen das und die starren auch die Projekte, wahrscheinlich damit ihre Anwälte dann los, nee, aber die sind, also, wie soll ich sagen, wenn man sich anguckt, wie die Binärdateien drin liegen und wie teilweise noch Debug-Tools daneben liegen oder wie teilweise mal noch ein Debug-Symbol drin liegt, dann ist das eventuell, also in den Firmen gibt es auch eine Policy intern, ne? Dann ist das eventuell gar nicht mal so abgeneigt, dass Leute das tun.
Du hattest ein Beispiel gezeigt, wo die Leute in Rust was drauf gebaut hatten. Ist das, benutzt das auch dieses Lines-Format oder produziert
das
das eigenes?
Das ist ziemlich lustig, also die ganzen Projekte hier, die sind extrem komplementär, also die passen sehr gut zusammen. Man kann, was aber jetzt zum Beispiel super nützlich wäre, ist, die Leute haben sich zum Beispiel die Cloud-API gebaut. Mit der Cloud-API können sie sich die Binär-Files synken, aber nicht die gerenderten Files. Was jetzt natürlich sinnvoll wäre, wäre jetzt eine Desktop-App zu schreiben, irgendwie Integration in Gnome oder irgendwas, die Cloud-API nimmt, sich die Daten drüber synchronisiert und dann am Ende rendert mit dem Line-Format, was ich geschrieben habe. Ja, muss man einfach machen, aber das sind, die Projekte sind alle so, ja, relativ frisch, sagen wir mal ein halbes Jahr ist maximal alt. Aber ja, das ist jetzt möglich. Also das ist genau der Punkt.
Du hast am Anfang gesagt, dass du einfach über SSH auf das Gerät gekommen bist. Wie, also in dem Screenshot hat man gesehen, dass das Root at die IP war. Was für ein Passwort wird da vergeben? Oder?
Das ist ein Feature. Also da, man geht dort in die. In dem,
ach so.
In dem normalen Interface kann man auf Einstellungen gehen und da gibt es SSH-Zugang aktivieren, ja. Und das liegt tatsächlich halt wirklich daran, dass da auch GPL3-Software teilweise genutzt wird und dass es einfach gemacht werden muss. Oder vielleicht haben die ihren Lawyers erzählt, dass sie es machen müssen, weil eigentlich Linux-Kernel GPL2 ist. Mega. Ich sag mal, wenn man verhindern will, dass Leute draufkommen, würde man es anders stricken.
Mich interessiert, ob es sich, also wo denn die Firma beheimatet ist, in welcher Stadt?
In Oslo. Also die Produktion ist komplett in China und das Design ist in Oslo. Und die haben jetzt auch, also die bringen auch regelmäßig Updates raus für das Device. Also das ist tatsächlich, wird immer mehr bugfrei. War hier links noch jemand?
Gut. Keine Fragen? Dann vielen Dank für den Talk.
Danke euch.